Kommt da eine neue Covid-Welle auf uns zu? Brauchen wir schnell Notfallbetten im Krankenhaus? Wie heftig wird der Verkehr heute Morgen? Und wie groß die Luftverschmutzung? Und reicht der Strom heute Abend? Smarte Städte bestehen aus vernetzten Akteuren, die genug Daten teilen, um akkurate Prognosen über die Zukunft zu treffen, damit wir besser in unseren Städten leben. Utopie? Noch. Wie nah sind wir dran an Smart Cities? Darum geht's heute mit drei Experten. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki. In der Kurzgeschichte Das Kinderzimmer von Ray Bradbury lebt eine Familie, Vater, Mutter und Zwillinge, in einem vollautomatisierten Haus. Das Haus badet und kämmt sie, bindet ihre Schnürsenkel, kocht für sie und schneidet ihnen das Schnitzel klein. Es ist sprach- und gedankengesteuert. Heute würde man sagen smart. In seiner Geschichte beschreibt Bradbury, dass die Eltern plötzlich merken, dass sie ziemlich unglücklich sind, weil sie nichts mehr zu tun haben und sich nutzlos fühlen. Und er treibt das Ganze auf die Spitze. Als der Vater das smarte Haus abschaltet, wehrt es sich auf schreckliche Weise. Ein altbekanntes Thema der Science Fiction. Die Lebenswelt, die wir geschaffen haben, eine intelligente Welt, die uns das Leben erleichtern soll, wird uns zum Verhängnis. Solche Science-Fiction-Geschichten prägen unseren Blick auf smarte Technologien. Man merkt das, finde ich, an den Debatten um künstliche Intelligenz und die Frage, ob man ihre Weiterentwicklung nicht in gemeinnützige oder öffentlich-rechtliche Hände legen sollte. Heute gibt es smarte Häuser, aber unsere Schnürsenkel binden wir uns weiterhin selbst. Der Grundgedanke ist aber nicht so anders. Unsere Infrastruktur soll uns ein Stück weit das Denken und Handeln abnehmen, weil Computer manche Dinge besser vorhersagen können als wir. Diese Utopie ist gar nicht so weit weg. Bereits jetzt arbeiten viele Städte hart daran, smarter zu werden. Wie weit sind wir damit? Das misst der Digitalverband Bitkom. Jedes Jahr gibt er einen Smart City Index heraus. Darin rankt er deutsche Großstädte nach ihrem Grad der Digitalisierung. Verantwortet wird der Index von Michael Pfefferle, Bereichsleiter Smart City und Mobility bei Bitkom. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Finde ich auch. Reden wir über Smart Cities. Sie kennen sich gut aus. Seit wann ist das Ihr Thema?
Ja, mit dem Thema Stadt und Land, muss man eher sagen, beschäftige ich mich fast seit 10 Jahren mittlerweile. Ich selber bin eigentlich in einem recht kleinen Dorf im Schwarzwald aufgewachsen und dann hat es mich durch das Studium immer in eine größere Stadt und eine größere Stadt gezogen. Und irgendwann, nun seit mittlerweile 7 Jahren, bin ich in Berlin, arbeite auch hier und mein Schwerpunktthema ist die Digitalisierung von Städten. Das heißt, ich befasse mich nicht nur damit, wie digital sind unsere Städte und unsere Region, sondern tatsächlich, wie unterschiedlich sind die Lebensverhältnisse in Stadt und Land in Deutschland.
Ein weites Feld. Und Sie sind auch verantwortlich dafür, dass ein Smart City Index herausgegeben wird. Warum macht Bitkom das?
Nun, die Digitalisierung ist ja heutzutage ein entscheidender Standortfaktor für viele Firmen, die sich in Deutschland niederlassen und auch ja für die vielen Mittelständler, aber auch Startups heutzutage in Deutschland. Die Digitalisierung, die brauchen wir in der Stadt, aber auch in dem auf dem Land. Das Entscheidende ist, für viele Herausforderungen, die wir heute haben, sei es insbesondere in den Großstädten, ist die Digitalisierung heutzutage elementar, um sie zu lösen. Also nehmen wir nun mal das Thema Mobilitätswandel. Die Mobilität soll sich in den Städten verändern. Wir haben sehr viel Autoverkehr. Wir wollen auch gemeinsam mit dem ÖPNV vieles verlagern. Also mehr Sharing-Angebote, mal mehr zu Fuß gehen, häufiger mal zu Bus oder mit der Bahn unterwegs sein. All das ist im Grunde genommen in vielen Städten heutzutage vor allem dann attraktiv für Bürgerinnen und Bürger, wenn es miteinander vernetzt ist. Also wenn die unterschiedlichen Verkehrsträger miteinander vernetzt sind. Wenn ich zum Beispiel einfach und sehr bequem in einer App buchen, finden, aber auch planen kann. Im Grunde genommen, und das ist der Grund, warum wir auch den Smart City Index herausgeben, wir wollen zeigen, wo stehen die deutschen Großstädte in Sachen Digitalisierung. Und da geht es nicht nur um das große Thema Mobilitätswende, sondern es geht auch darum, wie digital sind die Behörden, also wie digital ist die Verwaltung. Kann ich beispielsweise als junges Paar meine Kinder in der Kita digital anmelden oder mache ich es so, wie ich es in Berlin vorfinde, dass ich eine Excel-Liste führen muss und mich bei 25 Kitas registrieren muss? Auch dafür gibt es doch eigentlich digitale Lösungen. Und das gilt für das Thema Energie, das gilt für das Thema Mobilität, für das Thema Gesellschaft und Bildung, aber natürlich auch für das Thema Infrastruktur und Vernetzung. Und wir geben den Smart City Index mittlerweile seit 6 Jahren heraus, um das Lagebild zu zeigen, was kommt beim Bürger an, wie digital sind unsere Städte.
Ist Digitalisierung, also eine digitalisierte Stadt, denn das gleiche wie eine smarte Stadt? Kann man das so 1:1 übereinanderlegen?
Natürlich bezieht sich Smart immer auf den Punkt Digitalisierung, aber auch vor allem auch die Vernetzung von Daten. Es geht also in der Smart City darum, dass Daten unterschiedlich genutzt werden. Also beispielsweise, ich erhebe Daten im Bereich der Umwelt, Sensoren zum Beispiel, wie ist die Luftreinhaltung, wie viel Verkehr ist. Das Ganze bringt uns aber auch nur etwas, wenn wir diese Daten auch verwenden, und zwar in Echtzeit, indem wir zum Beispiel zeigen, was sind alternative Routen, wo muss das Routing verändert werden, wo muss die Verkehrssteuerung angepasst werden, also in Echtzeit, oder auch ich sehe in meiner App, naja, nimm mal nicht ein Taxi, sondern vielleicht eher die U-Bahn. Also dieser Punkt Smart bezieht sich nicht einfach nur auf digital, denn vieles kann digital sein, eine Webseite, es geht darum, dass die Informationen vernetzt sind. Und perspektivisch gesehen geht es vor allem darum, dass die Städte und auch die Regionen diese Informationen und diese vielen Daten, die sie ja aggregieren, sammeln und datengestützt aufbereiten, nutzen, um vor Ort die Planung, die Stadtplanung oder auch die Regionalentwicklung zu verbessern.
Ja, und auch die Personalplanung, ne? Ich dachte gerade an Ihr Kita-Beispiel, wenn man beispielsweise vernetzt hätte, wie viele Kinder gerade von bestimmten Krankheiten betroffen sind, ne? Durch die Kinderärzte oder sowas ähnliches, könnte man ja vielleicht viel genauer damit arbeiten, wie viel Personal brauche ich eigentlich an welchen Stellen oder ähnliches. Also ja, da gibt's ja vielerlei Möglichkeiten, wie man seine Ressourcen sinnvoller und damit smarter einsetzen könnte, wenn man mehr Informationen an der richtigen Stelle hätte und einem vielleicht auch Technik hätte, KI hätte, die einem hilft, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn das ist, glaube ich, das Nächste, ne? Die Datenmengen an sich sind was Schönes, aber man muss sie auch richtig analysieren.
Ja, absolut. Sie haben es gesagt, Information ist King, Daten ist King. Das gilt auch für die Stadtplanung. Wir müssen nicht nur auf eine einzelne Kita schauen. Schauen Sie, wir stampfen ja in Deutschland mittlerweile ganze Quartiere aus dem Boden. Die Städte, die Ballungszentren wachsen, wie zum Beispiel Leipzig oder Berlin. Warum wird das nicht digital aggregiert? Warum werden die Informationen nicht zusammengeführt? Warum gibt es keine digitalen Zwillinge und digitale Abbilder von Städten, die geplant werden und von Regionen bzw. von Quartieren, um frühzeitig daraus Erkenntnisse ziehen zu können? Wenn ich weiß, dass in einem Quartier in Zukunft beispielsweise 10.000 Familien leben werden, dann weiß ich doch eigentlich auch, dass ich dort zukünftig auch Kitas brauche, dass ich einen entsprechenden Anschluss brauche für die Tram oder auch für die Busverbindung. All das ist wieder etwas, was wir in Deutschland feststellen. Da wird viel zu kleinteilig gedacht. Und die Informationen werden viel zu selten gut genutzt.
Wie messen Sie denn jetzt für den Smart City Index, wie smart bzw. wie digitalisiert Städte und Kommunen sind?
Wir nehmen uns jedes Jahr die 81 deutschen Großstädte vor. Das sind also Städte, die mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Und wir schauen uns dort die unterschiedlichen Themen an, die ich vorhin kurz angerissen hatte. Also die Verwaltung, Mobilität, Energie und Umwelt. Wir schauen uns die IT-Infrastruktur vor Ort an, aber auch zum Beispiel das Thema Gesellschaft und Bildung. Und in diesen ganzen Themenbereichen erheben wir pro Stadt so circa 160 Indikatoren. 160 Indikatoren für die 81 Städte, da kommt also ein ganzes Bild zusammen an Informationen und auch an Daten, die wir haben. In Summe sind das so circa 12.000 Datenpunkte, die wir jedes Jahr erheben. Und wir schauen uns zum Beispiel an im Bereich der Verwaltung, was ich kurz skizziert hatte. Kann ich einen Antrag online stellen? Ja, kann ich einen Termin online machen? Wie kommuniziert die Behörde mit mir? Gibt es in der Behörde oder auch in den Kommunen zum Beispiel die elektronische Akte? Also wie wird vor Ort gearbeitet? Wir schauen aber auch an, kann ich im Bürgeramt zum Beispiel mit der Kreditkarte zahlen, damit ich endlich nicht mal nur mit Bargeld in Berlin rumlaufen muss. Im Bereich der Mobilität fragen wir uns, gibt es eine multimodale App? Ja, mit der ich beispielsweise sehen kann, wann fährt der Bus. Ich kann aber auch mit dieser App beispielsweise ein Taxi buchen. Infrastruktur ist King. Das heißt, wir schauen natürlich auch, wie ist die Glasfaseranbindung vor Ort für Unternehmen, für Schulen. Aber zum Beispiel auch, wie ist die 5G-Abdeckung in der Stadt. Und im Bereich Energie und Umwelt schauen wir uns zum Beispiel Themen an, mit welchen Bussen wird man in der Stadt von A nach B gebracht? Sind das vor allem Elektrobusse oder ist es immer noch der Verbrenner, der vor Ort aktiv ist? Also wir schauen uns ganz viele unterschiedliche Themen an. Wir schauen an, wie digital erlebt der Bürger im Alltag seine Stadt digital. Was wir uns nicht anschauen ist, welche Konzepte schreiben die Städte? Ja, welche Strategien schreiben die Städte? Wir sind in Deutschland wirklich Meister darin und Weltmeister darin, Texte, Papiere zu produzieren über die Digitalisierung. Was für uns als Wirtschaft zählt ist, was wird umgesetzt, was kommt beim Bürger und beim Unternehmer an?
Ich verstehe. Und Sie machen das schon seit einer Weile, deswegen können Sie auch ein bisschen sagen, wie sich die Dinge verändern. Was ist denn der Trend in Deutschland? Das Klischee ist ja die Digitalisierung, naja, irgendwie irgendwas bewegt sich aber in glazialer Geschwindigkeit viel zu langsam. Ist das auch das, was Sie wahrnehmen? Überall gleich oder gibt es da durchaus Unterschiede?
So langsam geht es in Deutschland tatsächlich voran in Gänze. Wenn wir uns all unsere Städte anschauen, diese 81, die wir untersucht haben. Aber wir haben tatsächlich auch Best Practices, also zum Beispiel Hamburg, Städte wie Köln oder München, die in Deutschland sehr stark voranschreiten und hier sehr, sehr große Schritte erreichen in den vergangenen Jahren. Hm. In Gänze geht es aber in Deutschland zu langsam voran. Zum Beispiel im Bereich der digitalen Verwaltung. Hier hinkt Deutschland gemessen an den eigenen Zielen fast anderthalb Jahre voran. Man wollte bis vergangenes Jahr 575 Verwaltungsleistungen digitalisieren. Das haben Bund, Länder und Kommunen gemeinsam überhaupt nicht geschafft und das Ziel mehrmals gerissen. Hm. Geht es voran? Ja, wir haben in Deutschland tatsächlich eine gewisse Gruppe an Städten. Das ist bei unserer Auswahl so 20 bis 25 der Städte, die wirklich einen sehr guten Job machen, die sehr stark voranschreiten. Aber wir haben auch eine Gruppe am Ende unseres Rankings, die sich tatsächlich sehr schwer tun mit dem Thema Digitalisierung. Hm. Das heißt, das Feld ist sehr divers, vor allem auch im ländlichen Bereich ist es sehr divers. Und einfach nur zu sagen, wir werden in Deutschland immer besser und besser, das kann man so eigentlich im Grunde genommen leider nicht auf den Punkt bringen. Hm. Sondern tatsächlich, man muss ins Detail gucken. Und das Land Nordrhein-Westfalen ist hier ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. In der Spitzengruppe in unserem Ranking kommen sehr viele Städte auch aus Nordrhein-Westfalen, aber auch in den letzten, also in den Last Ten, in den letzten 20 unseres Rankings sind auch Städte aus NRW stark vertreten. Das heißt, ja. NRW hat das Problem, sowohl Spitzenreiter im Bereich der Digitalisierung zu haben, aber eben auch die Nachzügler.
Was macht denn die Spitzenreiter zu Spitzenreitern? Also nicht, ich meine jetzt nicht, also offensichtlich sind die im Ranking, schneiden die gut ab, weil die an bestimmten Stellen einfach sehr gut sind. Aber warum sind die gut? Warum sind die besser als andere? Liegt das an den Personen, die da unterwegs sind? Liegt das an Ressourcen, die vorhanden sind? Die Städte, die Sie jetzt am Anfang genannt haben, sind ja alles Großstädte, also richtig große, Deutschlands größte Städte eigentlich. Hat das was mit der Größe zu tun oder kann man irgendwas sagen, was die Spitzenreiter gemeinsam haben?
Größe ist natürlich tatsächlich ein elementarer Faktor, weil diese großen Städte einfach einen gewissen Personalstamm und sehr viel Know-how haben, um sich diesem Thema anzunehmen. Das kann man tatsächlich nicht wegreden.
Die finden gleichzeitig die Fachkräfte leichter wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut. Also ein Arbeitgeber wie das Land Hamburg ist weitaus attraktiver als vielleicht irgendeine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Das muss man tatsächlich so einmal festhalten. Und wiederum hat natürlich dann ein Land wie Hamburg sehr spezialisierte Kräfte, zum Beispiel für das Thema Geodateninformation, um einen digitalen Zwilling aufzubauen. Die haben die massive Kapazitäten in den letzten Jahren aufgebaut. Diese Kapazitäten haben kleinere Kommunen nicht. Also das Thema Fachkräfte ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wie schnell eine Kommune voranschreiten kann oder nicht. Mhm. Dann geht es natürlich auch um das Thema Fördermittel. Also die vielen Städte in Deutschland, die brauchen, um die Digitalisierung umsetzen zu können, Fördermittel. Es gibt keine festgeschriebenen Haushalte, dass jede Kommune immer und immer wieder vom Land oder vom Bund die gleichen Mittel bekommt, bezogen auf zum Beispiel einen Anwohner oder auf die Größe. Sondern sie brauchen jedes Jahr und alle paar Jahre wieder neue Fördermittel. Und diese Städte, die haben sich auch darauf spezialisiert, diese Fördermittelanträge zu schreiben. Also die werden sehr zahlreich gefördert. Das sehen wir in München zum Beispiel oder auch in Köln. Da fließen tatsächlich einfach viele Gelder hin.
Mhm, verstehe. Okay, geschickt. Wenn man anguckt, dass es so unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, wäre es dann vielleicht sinnvoll, dass man das Ganze durch gesetzliche Vorgaben ein bisschen verstetigt? Also mit anderen Worten, Kommunen ein Stück weit dazu zwingt, verpflichtet, sich mehr zu digitalisieren?
Nur im Grunde genommen haben sich ja Bund und Länder und die Kommunen schon mal dazu verpflichtet, ihre 575 Digitalisierungsleistungen bis Ende 2022 umzusetzen. Und das hat nicht funktioniert. Im Grunde genommen hat die Politik diese eigene, selbstgesetzte Zielmarke einfach gerissen und vor allem auch ignoriert. Die Frage ist also, was bringen gesetzliche Regelungen? Gleichzeitig ist es tatsächlich so, wir fordern ein Recht auf digitale Anträge. Warum denn eigentlich auch nicht? Im Jahr 2024 sollte aus unserer Sicht Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, ihre Geschäfte mit dem Staat, ihre Bürgeranliegen auch digital abbilden zu können. Und dafür braucht es dann eben auch eine Konsequenz. Also wir brauchen tatsächlich mehr, vor allem auch öffentlichen Druck und politischen Druck, damit Bund und Länder endlich in die Gänge kommen bei diesem Thema.
Michael Pfefferle, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Was Bitkom unter einer smarten Stadt versteht, das wissen wir jetzt. Meine nächsten Gesprächspartner arbeiten ganz praktisch daran, Städte smarter zu machen. Mich interessiert, welche Zukunftsvisionen sie dabei antreiben. Markus Reppenhagen ist Sprecher der Geschäftsführung bei Arcadis Deutschland, einem Planungs- und Beratungsunternehmen. Und Markus Holzke ist Geschäftsführer bei SPI Deutschland und Zentraleuropa, einem Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast, Markus Holzke und Markus Reppenhagen.
Hallo, grüß Sie.
Ja, hallo.
zwei Markusse, die sich heute mit dem gleichen Thema beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie werden wir eigentlich in Zukunft leben, in den Städten insbesondere. Wenn man heute an Städte denkt, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, dann sind das ja häufig Orte, vielleicht ein bisschen chaotisch, sehr dicht, sehr eng, sehr viel Verkehr, sehr viele Menschen wohnen aufeinander, viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen. Wahnsinnig spannende Orte, sehr kreative Orte, an denen ganz viel passiert. Manchen Leuten ist das schon zu viel, die gehen dann lieber raus aus den Städten, aber im Moment sehen wir ja eher so in Richtung, immer noch so einen Boom in Richtung Stadt. Die Frage ist aber, wie wird sich das verändern? Also wie wird sich unser Zusammenleben in den Städten verändern, wenn die smarter werden? Herr Reppenhagen, was glauben Sie, wie wird in 10 Jahren oder in 20 Jahren eine ganz normale deutsche Großstadt aussehen? Was wird anders sein als heute?
Also ich glaube zunächst mal, dass alles, was ich sage, von der Realität überholt werden wird. Ich glaube auch, dass wir zwei Entwicklungen kaum voneinander werden trennen können. Das sind die Smart Cities und die Sustainable Cities. Wenn wir in der Tat Net Zero werden wollen, und da gibt es ja die entsprechenden Statistiken auch, 3,5 Billionen Investment jedes Jahr.
Damit Net Zero, wir, also Zero Kohlendioxidemissionen, ne? Genau.
Genau. Ja, und das wird alles nur funktionieren, wenn wir auch Smart Cities haben, weil um entsprechend energieeffizient zu werden, brauchen wir auch die Daten, die erhoben werden. Wir müssen sehen, dass wir unsere Mobilität vernetzen, dass wir die Energienetze entsprechend ausbauen, dass wir die Datennetze entsprechend ausbauen, um für die Smart City dann auch die ganzen Daten zur Verfügung zu haben für die entsprechenden Auswertungen. Und wir müssen zusehen, dass wir natürlich auch die Resilienz in den einzelnen Städten, ob das jetzt Starkregenereignisse haben wir gerade, ja, sehen wir wieder Hochwasserereignisse sind, wie wir da auch mit den entsprechenden Modellen uns besser darauf vorbereiten können und besser darauf reagieren können. Also ich glaube, dass wir auch in der urbanen Transformation, wir schauen uns die Innenstädte, Warenhaus, Insolvenzen an etc., dass wir in den Städten in den nächsten 10 Jahren eine sehr große Veränderung dahingehend sehen werden, dass wir die Daten, die wir alle haben, die heute ja auch schon in einzelnen Gebäuden, in einzelnen Netzen bei einzelnen Stakeholdern aufgenommen werden, dass wir die stärker über Plattformen vernetzen und so dann auch die Informationen, die wir daraus ziehen können, effizienter für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit in den Städten einsetzen können. Also insofern, ich glaube, wir haben eine spannende Zeit vor uns, wo viele Elemente zusammenwirken werden, die wir heute noch nicht so absehen können.
Also die Daten eigentlich als der Schlüssel dahin, dass man die Prozesse schlauer managen kann und schlauer durchführen kann, sodass man dann eben Ressourcen sparen kann. Herr Holzke, gibt es da was Sie ergänzen würden?
Ah, nein, ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Ja. Also smart bedeutet für mich auch gleichzeitig klimafreundlich. Der Urbanisierungstrend, der wird nicht abflachen, der wird noch stärker zunehmen. 60% der Weltbevölkerung leben in Städten. Das nimmt noch zu, gemäß der Studien. Und letztlich findet dort auch der größte Energieverbrauch, größte Emissionsverursacher sind heute Ballungsräume, Ballungsgebiete. Das heißt also, wenn man von smart redet, muss es auch gleichzeitig klimafreundlich sein. Und dann natürlich klar, die Technologien ermöglichen hoffentlich, dass eine Smart City dann effizienter ist, ökologischer, sozial inklusiver, in Summe sicherer und lebenswerter ist für die Menschen. Und das hat ganz viel mit Infrastruktur zu tun. Als technischer Dienstleister sehen wir uns natürlich dann primär auf der Schiene, diese Infrastruktur auch zu realisieren, um dann so eine Stadt auch tatsächlich smart zu machen. Und das sind Riesenherausforderungen, weil wir leben ja im Hier und Jetzt. Ne? Wir bauen nichts auf der grünen Wiese, sondern wir müssen das, was heute besteht, transformieren und intelligenter machen. Und das bedeutet natürlich auch bei aller Kosteneinsparung, die später kommt, erstmal ganz deutliche Investitionen.
Ja. Ja, das ist super schwierig auf jeden Fall, denn jeder Eingriff in die Art und Weise, wie die Infrastruktur ist, hat ja auch sofort was, also verändert ja auch sofort das Leben der Menschen, und nicht immer wird das so positiv aufgenommen, muss man ja auch leider sagen. Vielleicht können wir mal einen Teilbereich rausgreifen und darüber reden, was smart eigentlich heißt. Ich glaube, ein oder zwei Themen, die für Städte jetzt im Moment gerade besonders virulent sind, sind Verkehr und Wohnen. Und das sind ja, glaube ich, beides Themen, wo es erheblichen Reformbedarf gibt und wo man vielleicht ja mit smarten Lösungen viel machen kann. Wenn wir mal den Bereich Verkehr zum Beispiel nehmen, Herr Reppenhagen, wie würde denn smarter Verkehr in einer Großstadt aussehen zum Beispiel?
Naja, wir haben meines Erachtens verschiedene Themen. Das eine ist den Pendlerverkehr. Wir hatten von Herrn Holzke ja schon gehört, der Trend zu und von Ihnen zum Wohnen in der Stadt, der setzt sich weiter fort. Urbanisierung, das heißt, wir werden auch immer weiter Pendler sehen. Das heißt, da geht es darum, wie schaffen wir es, zum einen den ÖPNV weiter so auszubauen, dass er auch die klassischen Pendlerstandorte überall mit involviert. Wie schaffen wir die Anbindung von Park- und Reitsystemen? Wie schaffen wir es mit den Konzepten des mobilen Arbeitens, wo nicht mehr so klar ist, dass alle, die in einer Stadt arbeiten, in der Regel das auch 5 Tage tun, ja, zu sehen, wie können wir die Kapazitätssteuerung nach tatsächlichem Anfall machen? Das heißt, da drum gehen, schon entsprechend am Abfahrtsort zu sehen, wann Einzelne sich Richtung Stadt unterwegs machen, um dort die Verkehrsströme effizient zu steuern, um das für alle auch stressfreier zu machen. Denn wenn wir davon reden, welche Benefits wir auch durch eine Smart City generieren können, dann versuche ich immer den Kontext mit Smart Gebäuden, Intelligent Buildings herzustellen. Und wenn man sich das anschaut, die drei Ebenen People, Planet, Profit und das dann auf die Städte transformiert, dann ist es so, dass die Benefits im People-Bereich, nämlich durch geringeren Krankheitsstand, durch erhöhte Produktivität durch höheres Wohlbefinden, die sind um den Faktor 10 größer als die tatsächlichen Energieeinsparungen und die tatsächlichen Profiterhöhungen. Und ähnlich ist es sicherlich auch in der Stadt. Ja, und insofern denke ich, dass wir dort, weil das alles ja auch bezahlbar sein muss, einen ganz, ganz wichtigen Faktor, nämlich den Faktor Mensch, immer ein wenig unterbewerten. Und wenn wir das mit ins Kalkül einziehen, gibt es, glaube ich, ganz andere Business Cases, die dazu führen, dass sich viele Investitionen auch viel besser rechnen in die Smart City.
Das heißt, wenn man mehr betont, dass es uns allen besser geht in unserem täglichen Leben und nicht nur, dass man eben CO2 einspart und dass Unternehmen möglicherweise Geld sparen oder dass Kommunen Ressourcen sparen können und dadurch natürlich auch Geld sparen, dann hat man natürlich auch in der Kommunikation über diese Maßnahmen es viel einfacher, ne?
In der Tat. Ja, und weil Change das größte Thema ist, müssen wir die Leute in der Kommunikation da mitnehmen.
Ich denke, das fängt bei der Betrachtung an, dass man von Investitionen in die Zukunft redet und nicht von Kosten, die entstehen in der Zukunft. Das ist, glaube ich, so, dass der Change in der Denke, der letzten Endes dann auch in die Kommunikation einfließen muss.
Ja. Wir haben gerade in einer Episode des Zukunftsauto-Podcasts ja auch darüber gesprochen, dass das Problem ja auch ist, nichts zu tun, kann unter Umständen viel, viel teurer sein. Denn früher oder später wird einen sozusagen der Change überholen und man ist dann gezwungen zum Handeln. Und wenn man jetzt frühzeitig schon anfängt, diese Dinge mitzudenken, dann hat man vielleicht etwas gewonnen. Da geht's ja auch um so Geschichten wie Infrastruktur, ne? Also Düsseldorf zum Beispiel hat ja jetzt gerade vor einiger Zeit schon tatsächlich beschlossen, dass die Gaslaternen, die allermeisten Gaslaternen, Düsseldorf hat ein sehr großes Gaslaternennetz, der Vergangenheit angehören sollen und dass die umgerüstet werden sollen. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie rüsten wir das so um, dass es in 10, in 20 Jahren immer noch funktioniert? Da gibt's ein ganz spannendes Projekt aus Dortmund, glaube ich, wo SPI beteiligt ist, Herr Holzke, wo es gerade um Beleuchtung geht. Und da sind wir vielleicht so ein bisschen beim Thema Sicherheit, das Sie vorhin auch angesprochen haben, wenn es um Smart Cities geht. Ne?
Ja, absolut. Also das hat ganz, ganz viel auch mit dem öffentlichen Auftrag dann zu tun, ne? Den Städte realisieren müssen, für ihre Bürger im Grunde auch eine sichere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und öffentliche Beleuchtung ist da ein Kernthema. Macht übrigens bis zu 50% dann auch der Kosten aus, die letzten Endes dann so ein Haushalt von der Stadt zur Verfügung hat. Und das als Investition zu sehen, was kann ich eigentlich mit einer Umstellung letztlich auf eine intelligente Beleuchtung dort realisieren, ist dann wieder ganz spannend. Ja.
Was machen Sie da genau?
Ja, also gerade für die Stadt Dortmund stellen wir erstmal sämtliche Straßenbeleuchtung, die veraltet ist, auf eine moderne LED-Technologie um. Das sind 53.000 Lichtpunkte. so 42.000 Lichtpunkte, also Straßenlaterne, die braucht man tatsächlich für, bezeichnet man als sogenannte technische Lichtpunkte, also es wirklich dann, um eine Straße zu beleuchten. Und dann gibt's noch dekorative Lichtpunkte, die das Ganze dann auf 53.000 aufstockt. Die braucht man nicht unbedingt, sieht aber besser aus. Und die ganzen Lichtpunkte werden also Smart City Ready installiert sein. Das heißt, man hat die Möglichkeit, mit Anschlüssen dann später auch diese Lichtpunkte intelligent anzusteuern. Man kann natürlich neben der Senkung des Energieverbrauchs um fast 60%, kann man auch die Lichtverschmutzung letztlich reduzieren. Das ist ein Riesenthema, immer mehr, dass natürlich Städte auch eine enorme Lichtverschmutzung verursachen. Das kann man gestalten, indem man heller und dunkler letzten Endes das Licht macht, ne, je nachdem, wer sich dort annähert, ne, mit Bewegungssensoren, Lärm- oder Bewegungssensoren sind die dann ansteuerbar. Und wir installieren dort bis zu 400 Ladesäulen an den Beleuchtungsmasten. Ja. Also auch das Thema Elektromobilität ist dann damit verbunden. Ja. Also es ist ein tolles Projekt an sich, eine Insel. Noch, und ich glaube, das ist auch das, was wir heute erleben, dass immer mehr Projekte wie so kleine Inselchen entstehen. Die wirkliche Smart City bringt dann alles zusammen und vernetzt diese ganzen Themen dann immer mehr miteinander. Ich denke, da ist man bei der Vision 10 Jahre, wo sowas dann auch miteinander vernetzt ist. Ne? Mhm. Aber diese Projekte entstehen und das ist natürlich ganz spannend, ne? Vor allen Dingen für die Gemeinden.
Ja, total, weil da ja super viel dranhängt. Ne? Also Sie haben das Sicherheitsgefühl angesprochen und das ist ja auch, ich weiß, es gab hier zum Beispiel in der Stadt eine Debatte darum, ob man in Zeiten der Energiesparmaßnahmen, insbesondere dann, als der Ukraine-Krieg ausbrach, ob man vielleicht nachts Straßenlaternen an bestimmten Ecken einfach ausschalten kann, weil man gesagt hat, okay, nachts um 3 kommt da niemals jemand lang. Aber das hat natürlich bei vielen Leuten Angstgefühle ausgelöst, weil die gesagt haben, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Stadt gerade in der Nacht dann einfach stockdunkel ist. Mag sein, dass ich dann im Bett liege und schlafe, aber kann ja auch sein, ich tue es nicht und dann möchte ich ganz gerne, dass die Beleuchtung noch an ist. Ne? So, das ist das eine. Das andere ist, klar, Lichtverschmutzung ist ein Riesenthema bei Städten und gerade in so Ballungsgebieten wie hier der Ruhr-Rhein-Schiene ist das natürlich, da kannst du keinen einzigen Stern am Himmel sehen nachts so richtig, weil wahnsinnig viel beleuchtet wird. Wenn man das smarter steuern könnte, wäre das schlau. Und Ressourcen und Geld, ich meine, alle Kommunen haben das gleiche Problem. Es wäre schön, wenn mehr in den Kassen wäre, aber man muss haushalten, hängt da auch mit dran. Und Herr Reppenhagen, wenn man dann hingeht und sagt, okay, das ist jetzt ein Thema in der Stadt, wir haben das jetzt sozusagen mal gelöst für Dortmund, was ist denn dann der nächste Schritt, um das alles miteinander zu vernetzen? Und welchen Benefit hat das letztendlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, das Thema Straßenbeleuchtung mit dem Thema Verkehr verbindet?
Ja, ich würde auch gerne noch weitergehen. Straßenbeleuchtung, Verkehr, das ist ja in der Verantwortung der öffentlichen Hand. Insofern, da gibt es einige Stakeholder, die ohnehin schon sehr eng beieinander sind und sich wahrscheinlich leichter vernetzen. Wir haben aber dann eben noch die ganzen großen Arbeitgeber am Ort mit den entsprechenden Bürogebäuden, die ja auch teilweise schon intelligent sind, immer intelligenter werden, wo eben entsprechende Mobilitäts- und Pendlerströme ja auch generiert werden. Das heißt, die müssen wir auch noch vernetzen. Und ich glaube, genauso wie es in ganz vielen Städten das ja auch schon anfänglich gibt, die Smart City Initiativen, die verschiedene Parteien an einen Tisch holen, um gemeinsam dort auch die Zukunft zu gestalten, dass es noch eine entsprechende Initiative braucht, um Plattformen, technische Plattformen zur Verfügung zu stellen, wo diese ganzen Daten, die generiert werden, dann auch miteinander interagieren. Und da braucht es wahrscheinlich die Initiative eines neutralen Anbieters, professionelle Anbieter, die dort entsprechend dann auch Geld verdienen wollen, möglicherweise das Thema Vertraulichkeit der Daten nicht für alle Beteiligten zur Genüge dann erfüllen würden. Und ich glaube, dass da, wenn wir da einige Neutrale dabei haben, die dieses dann ins Leben rufen, dass wir dann uns leichter tun werden.
Ja, das muss ich natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen kritisch ansprechen, denn Deutsche sind wahnsinnig sensibel, was den Datenschutz angeht. Und natürlich muss man auch sagen, das, was Sie jetzt beschreiben, ne, Bewegungssensoren zum Beispiel, Kameras oder auch die Tatsache, dass Unternehmen beispielsweise melden, wie viel kommen denn heute rein zum Beispiel. Ne? Also dann kann man Verkehre ja besser steuern, wenn man weiß, so und so viele Leute bleiben im Homeoffice. In der Regel kommen am Mittwoch so und so viele Leute rein oder so und so viele haben sich gemeldet und sind eh krank oder was auch immer. Das sind ja alles Daten, die vielleicht jetzt nicht sofort auf den Einzelnen zurückzuführen sind, aber die natürlich ein Gesamtbild ergeben. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt und sich vorstellt, in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren haben wir vielleicht andere staatliche Akteure, die das Ganze nutzen wollen, um die Bevölkerung zu überwachen. Und das ist ja keine Utopie, das ist ja leider eine reale Dystopie. Beispielsweise in China wird das ja genauso gemacht. Was sagen Sie Leuten, die da Vorbehalte haben und die sagen, da müssen wir sehr vorsichtig sein und sehr gut abwägen, ob nicht die technischen Benefits und die Umweltvorteile, die wir davon haben, dann doch uns in eine Falle reiten, aus der wir nachher nicht mehr rauskommen?
Ja, ich glaube, dass das natürlich eine Entwicklung sein muss, die parallel geht. Ne? Und das, was technisch möglich ist, ist ja heute schon um ein Vielfaches mehr als das, was eigentlich gesetzlich erlaubt ist. Und zumindest in Europa, in Deutschland ganz speziell, die Datenschutzgrundverordnung bietet dort ja ein unglaubliches tolles Regelwerk, ne, wo jeder Einzelne ja auch geschützt ist mit seinem Anspruch, dass seine Daten auch ihm gehören. Das muss natürlich beibehalten werden. Jetzt als Dienstleister können wir da wenig machen. Da hoffen wir natürlich, dass solche staatlichen Akteure, wie Sie gerade beschrieben haben, niemals in Deutschland diese Möglichkeiten letzten Endes nutzen, für sich letzten Endes nutzen und man dort immer ein Regelwerk schafft, dass wir auch sicher und gerne diese Technologie in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist natürlich eine Wellenbewegung. Im Moment, bei alledem, was man auch in den Nachrichten hört, hätte jeder Interesse dran, auch ein sicheres Umfeld zu haben und wäre um die ein oder andere Videokamera dankbar oder die ein oder andere Leitwarte, die aus der Ferne irgendwo schon erkennt, wenn eine Gefahrensituation entsteht, Türen entsperren kann, Fluchtwege ermöglicht etc. Das ist ja alles möglich. Dafür muss man, glaube ich, auch werben. Parallel dazu muss aber natürlich auch die öffentliche Hand, speziell der Gesetzgeber, dafür sorgen, dass auch die Bürger ganz klar erkennen, dass das alles unter gewissen Regelungen stattfindet. Das, denke ich, ganz, ganz wichtig, um das Vertrauen letzten Endes dann auch ja nicht zu verlieren.
Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn wir uns anschauen, in unterschiedlichen Generationen ist da ein anderes Privatsphärenbedürfnis da, was auf sozialen Netzwerken von 14- bis 24-Jährigen geteilt wird. Da fragt man sich, wofür es die DSGVO gibt, wenn entsprechend freiwillig so viele Daten geteilt werden. Also ich glaube, dass wir da auch einen Wandel haben im Bedürfnis der Privatsphäre in der Gesellschaft und zum anderen, dass wir schon heute, denke ich, gute gesetzliche Grundlagen haben, an die wir uns halten können und sollen. Wir sehen ja auch, dass es entsprechend bei den Cloud-Service-Anbietern, den internationalen, amerikanischen, jetzt auch Bestrebungen gibt, immer stärker auch die Cloud-Server hier in der EU anzusiedeln, um eben dem Bedürfnis an Privatsphäre auch der Unternehmen Rechnung zu tragen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht zu strikt sein, weil wir uns dann selbst abhängen. Ja, also diese Balance zu finden, dass wir uns nicht vom technologischen Fortschritt abhängen, nämlich wenn wir die Vernetzung nicht ermöglichen, dann werden die Städte in anderen Regionen der Welt viel interessanter sein, wird auch entsprechendes Wirtschaftswachstum dort viel stärker sein und das kann ja auch nicht unser Interesse sein.
Aber da sprechen Sie einen total interessanten Punkt an, ne? Dass man lieber einem chinesischen oder amerikanischen Medienkonzern oder sagen wir mal einem deutschen Einzelhandelskonzern, wenn man zum Beispiel Punkte sammelt, seine Daten anvertraut, als dass man das jetzt dem Staat anvertraut, ist ja schon sehr bezeichnet, aber hat wahrscheinlich einfach auch viel mit der Frage zu tun, was habe ich eigentlich das Gefühl, was ich zurückbekomme, ne? Was ist eigentlich mein persönlicher Benefit und die, ich sag mal, Freude ganz neutral, die man offensichtlich hat, wenn man sich im Internet solche Dinge anschaut oder auch welche postet, beziehungsweise wenn man einkauft, ist dann eben noch was anderes. Aber das ist dann wirklich auch eine Frage der Kommunikation. Was sind denn ansonsten aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen auf dem Weg zur Smart City, wenn man jetzt von heute ausgeht? Was muss als nächstes passieren? Ein Stichwort, was dann, glaube ich, sofort irgendwie fällt, ist das Thema Digitalisierung. Sie haben vorhin gesagt, Herr Reppenhagen, wenn man das Thema Lichtpunkte und Verkehr zum Beispiel versucht zu vernetzen, sollte das ja eigentlich ganz einfach sein, denn es ist ja beides in der Verantwortung einer Kommune. Aber selbst da könnte ich mir vorstellen, gibt es Reibungsverluste. Wir alle kennen die Geschichten von unterschiedlichen Dateiformaten oder Datenbanken oder Systemen, die dann innerhalb der gleichen Verwaltung nicht miteinander kompatibel sind. Ist das tatsächlich so, dass man sagen muss, solange wir das Thema Digitalisierung, insbesondere der Verwaltung, nicht auf die Reihe kriegen, wird das nichts? Oder wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
Ich Ich glaube, wir müssen sogar noch ein Stückchen früher anfangen. Und das ist ganz banal die Zurverfügungstellung von genug elektrischer Energie, um und das an den Orten, wo wir sie brauchen. Der Herr Holzke hat gerade vorhin auch das Thema Elektromobilität angesprochen. Wir haben 18 Büros in Deutschland. Wir haben die komplette Umstellung unserer Flotte auf E-Fahrzeuge begonnen. Wollen wir zum Ende des nächsten Jahres abschließen. Glauben Sie nicht, dass wir an allen unseren Bürostandorten auch von unseren Vermietern tatsächlich die Möglichkeit bekommen können, Ladeboxen zu installieren, weil einfach teilweise nicht die Kapazität des Netzes vor Ort da ist. Also insofern, wir sind ja Spiel und Hakalis gemeinsam durchaus großen Energietrassenprojekten gemeinsam beteiligt. Was,
aber selbst Ihnen aber fällt das die, schwer.
Was die Herausforderung sein wird, sind die, genau, und sind die Verteilnetze in den Städten. Ja, die müssen natürlich noch kommen. Und das andere Thema, was gerade auch extremst an Fahrt gewinnt, ist natürlich, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, Data Center. Ja, aber wenn Sie jetzt einen Standort für ein Data Center suchen, tun Sie sich auch nicht wirklich leicht. Da muss zum einen der Standort nah genug an den Nutzer sein, zumindest wenn Sie auch an Banken als Nutzer denken. Und
Bitte noch einmal erklären, was das heißt. Warum muss das nah dran sein?
Weil da bei den Handelsräumen, da machen Nanosekunden tatsächlich einen Unterschied. Deshalb müssen dort entsprechende Rechenzentrenskapazitäten insbesondere in Frankfurt so extrem ausgebaut werden. Und da müssen sie dann natürlich auch noch entsprechende Stromkapazitäten haben. Jetzt reden wir davon, dass wir da natürlich nur grünen Strom dort nutzen wollen, der muss da aber irgendwie hinkommen. Mhm. Ja, und insofern glaube ich, wenn wir den Weg zur Smart City in aller Konsequenz gehen wollen, müssen wir jetzt damit anfangen, die Datennetze, Rechenzentrenskapazitäten und Stromverteilnetze entsprechend zu ertüchtigen, plus parallel eben die Plattformen aufzubauen, um den Datenaustausch auch sicherzustellen.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Die große Herausforderung ist letzten Endes, die Infrastruktur zu schaffen, dass überhaupt erstmal etwas smart werden kann. Herr Reppenhagen hat es gesagt, ne, dass wenn wir die fossilen Brennstoffe ersetzen wollen, ja, durch elektrische Energie, durch Renewables, ja, was denn das elektrische Netz dann letzten Endes muss, dann muss dort ein Drittel mehr Strommenge transportiert werden als heute. Das heißt, die elektrischen Netze müssen ausgebaut werden. Wir erleben das in der Diskussion natürlich von den Hochspannungsleitungen, den sogenannten Übertragungsleitungen. Das ist alles noch einfach, ne, obwohl das auch eine riesen Herausforderung, aber das ist leicht zugänglich, findet über der Erde statt in der Regel. Und in den Städten sieht das natürlich dann viel, viel komplizierter aus. Ne? Dann reden wir über das Verteilnetz. Und man sagt nicht umsonst, dass die Energiewende im Verteilnetz stattfinden wird. Und diese gesamte elektrische Infrastruktur ist natürlich auf eine wesentlich geringere Strommenge ausgelegt. Noch dazu, in der Vergangenheit floss der Strom, jetzt ganz simplifiziert ausgedrückt, eigentlich nur in eine Richtung, ne? Von der Erzeugung hin zum Verbraucher. Und heute mit den dezentralen Renewable-Erzeugungsmöglichkeiten
erfolgt
eben dann auch, also vom Atomkraftwerk zum Verbraucher, das war früher vom Kohlekraftwerk zum Verbraucher. Heute hat der Verbraucher, der an sich verbraucht, auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die speist ein. Das heißt also, da kommt eben was auch zurück. Ne? Das heißt, diese volatileren Mengen, die erstmal durch die Renewables entstehen, ja, eingespeist werden in das Netz, die müssen gemanagt werden, die müssen gespeichert werden. Das Netz muss letztlich einem Lastmanagement unterzogen werden und auch intelligent werden. Und das ist zusätzlich zu der Tatsache, dass das Netz im Grunde von der Kapazität nicht ausreicht, muss es im Grunde intelligent gemacht werden.
Wenn ich kurz einhaken darf, wenn ich das, also in meinem laienhaften Verständnis würde das heißen, das Netz muss verstehen, wann kommt viel, wann kommt wenig Energie und wie verteile ich das so, dass es bei allen reicht, wenn ich es mal ganz, ganz laienhaft
sage. Ja, genau. Ja, die Stadt Hamburg hat beispielsweise angefangen, jetzt ihr Stromnetz zu erneuern. Das ist etwa 50 Jahre alt und wir haben dort den Auftrag für das Quartier Albeck, dort das gesamte Mittel- und Niederspannungsnetz zu erneuern. Und das bis 2025. Und das ist eine Riesenherausforderung. Das macht man straßenzügeweise, erneuert man letzten Endes die elektrischen Leitungen. Und da redet man von Unsummen an Leitungen. Also 40 Kilometer Mittelspannungskabel, 70 Kilometer Niederspannungskabel, 18 Netzstationen, 30 Kabelverteilschränke. Und das Ganze soll eben auch noch angesteuert werden können. Das ist eine Riesenherausforderung. Das zeigt das im Grunde, was dort eigentlich an Investitionsvolumen, an Arbeit, die tatsächlich dann jeder vor Ort sehen wird, dann durchgeführt werden muss.
Okay, spannend. Also die großen Herausforderungen sind tatsächlich ganz handfest im Moment noch. Vielleicht kurze Frage noch zum Schluss, Herr Reppenhagen. Smart ist ja, es gibt ja nicht smart und nicht smart, sondern wahrscheinlich sind wir auf dem Weg hin zum Smarten, ne? Aber gibt es schon Cities, die Sie als smart bezeichnen würden? Oder wann sind wir da? Was glauben Sie, was ist Ihre Prognose? In wie vielen Jahren sind wir da?
Na, also ich sehe schon sehr viele Städte, und da möchte ich jetzt nicht einzeln rausgreifen, die sehr viele Elemente schon umgesetzt haben. Aber da sind wir ja bei dem, was auch der Herr Holzke gerade sagte. Man fängt in einem Quartier an, geht zum nächsten, geht immer weiter. Also insofern glaube ich, dass wir in den nächsten 10 Jahren tatsächlich einige Städte sehen werden, die das Prädikat Smart insgesamt verdienen. Verdienen es auch heute schon, aber die dann dort auch eine ganz andere Bandbreite abbilden werden als heute. Weil genauso wie wir vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren von nachhaltigen Gebäuden gesprochen haben, wenn sie teilweise nur eine entsprechende Versorgung mit grünem Strom hatten, gehen wir heute ja noch viel weiter. Ja, und genauso wird es in Cities auch sein, dass wir da eine Smart City erst dann als solche ansehen, wenn sie viele Elemente verbunden hat. Insofern denke ich, dass wir im internationalen Kontext auf jeden Fall über 100 Smart Cities in den nächsten 10 Jahren sehen werden, die den Namen auch verdienen.
Okay, das hört sich spannend an, also relativ smart, und wir werden immer smarter in unseren Cities. Ganz herzlichen Dank an Sie beide, Markus Holzke und Markus Reppenhagen.
Ja, vielen Dank an Sie. Danke sehr.
Danke Ihnen.
In der nächsten Episode gehen wir shoppen. The Future of Retail ist dann mein Thema. Wie werden wir in Zukunft einkaufen? Nicht verpassen. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.